Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, welche Kräuter und Heilpflanzen bei Bauchbeschwerden wirklich für dich sinnvoll sein können. Wenn du erfahren möchtest, wieso es einen großen Unterschied macht, ob du Kaltauszug, Heißaufguss oder Ölauszug dieser Pflanzen verwendest, und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn dich interessiert, wie du Heilpflanzen richtig anwendest und welche typischen Fehler du dabei unbedingt vermeiden solltest.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten. Deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Liebe Petra, so schön, dass du meiner Einladung in die Bauchdetektivgeschichten gefolgt bist und dass wir uns jetzt einmal da in meinem Podcast quasi gegenüber sitzen. Das ist super.
Ja, ich freue mich auch sehr und bedanke mich gleich einmal für die nette Einladung.
Ja, es ist voll cool, weil wir sind ja beides Diätologinnen, beide auf den gleichen Bereich eigentlich seit vielen, vielen Jahren spezialisiert. Wir haben jetzt gerade vorher kurz gesprochen. Also wir sind ja beide wirklich, also bei dir 13 Jahre, bei mir 12 Jahre Diätologin, auch sehr lange schon freiberuflich tätig. Du hast heuer 10-Jahr-Jubiläum und es ist mega spannend, weil wir uns ja auch fachlich immer wieder mal austauschen. Wir sind ja die Darmfeen rund um die Frau Dr. Dinewitzer, gell? Und es ist mega genial, dass du jetzt eben da jetzt bei mir bist und da deine Expertise teilst. Das finde ich wirklich total super. Also schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Die Sache ist ja die, also wir betreuen, wie schon gesagt, beides ja Menschen mit Bauchbeschwerden. Vielleicht möchtest du ein bisschen sagen, also für alle, die dich nicht kennen, von meinen Hörern und Hörerinnen, woher du kommst, was du genau machst, was dein Ansatz ist, genau.
Genau, voll gerne. Also du hast es eh schon angesprochen, wir sind beide eben auf Magen-Darm-Beschwerden spezialisiert. Ich habe mich einfach nach dem Studium, war ich kurze Zeit, einmal 4 Jahre angestellt als Diätologin am Reha-Zentrum und habe mich aber dann immer schon für die Freiberuflichkeit interessiert und habe das dann nebenbei gleich gestartet. Und der Darmbereich ist dann zu mir gekommen und ich habe mich dann wirklich über die ganzen Jahre mehr damit beschäftigt und vor allen Dingen neben der Ernährungstherapie, was kann man wirklich einfach ganzheitlich machen, also sprich eben durch Schlaf, Bewegung, Stressmanagement, aber auch, und das wird ja heute auch ein Thema sein, das Hauptthema, die Pflanzenheilkunde, also die Phytotherapie, wo ich 2017 mich auch noch zur traditionell europäischen Heilpraktikerin ausgebildet habe und meine Abschlussarbeit zum Thema Reizdarm, also Phytotherapie bei Reizdarmsyndrom geschrieben habe und sozusagen die Schulmedizin mit der Komplementärmedizin verglichen habe. Wie sind da vielleicht Synergien? Wo sind da vielleicht unterschiedliche Ansätze? Und das ist unglaublich spannend, weil wir können aus allen Bereichen einfach das Bestmögliche herausnehmen und das versuche ich natürlich dann an meine PatientInnen weiterzugeben.
Ja, das ist total genial. Also dieser ganzheitliche Fokus, das ist ja bei mir auch das, was es ausmacht, was oft wirklich die Patienten, Patientinnen, die Betroffenen wirklich weiterbringt. Also, weil wenn man nur auf die Ernährung schaut, das ist ja immer das, was wir beide trommeln als Message, dass das oft nicht das Einzige ist. Und man muss da wirklich über den Tellerrand schauen und gleichzeitig eben diese Spezialisierung bei dir noch, diese Zusatzausbildung für die Pflanzenheilkunde, das ist natürlich eine geniale Sache. Und das weiß ich eben schon lange, dass du das als Spezialgebiet hast und dich da wirklich sehr, sehr tief eingearbeitet hast und das auch in deiner Praxis bei deinen Patienten und Patientinnen einsetzt. Und darum habe ich mir gedacht, mir fällt da niemand besserer ein, als dich hier einzuladen, dass wir über das Thema mal sprechen können. Weil ich meine, es ist so, es kursiert so ein bisschen herum, dieses Wissen, dass man da mal einen Tee trinken könnte oder mal vielleicht irgendwelche Tropfen nehmen könnte oder eine Creme oder sowas. Aber ich glaube, dass viele sich viel zu wenig auskennen. Und das ist doch ein Feld, das eine sehr, sehr lange Tradition hat, sehr, sehr gute, vielleicht nicht unbedingt immer Studiendaten, da musst du mich dann korrigieren, vielleicht ist es eh anders, aber es ist da sehr viel Wissen da, das man gut integrieren kann und das ja vielleicht sogar sehr niederschwellig ist, weil das sind jetzt doch keine Medikamente, man muss jetzt dann nicht extra zum Arzt gehen und wenn man da eben mehr weiß, ist das sicher total bereichernd, ja.
Oh, absolut. Und was ich einfach aus der Praxis auch merke, viele von den Patientinnen möchten einfach auch einmal auf einem natürlichen Weg sozusagen das auch versuchen. Es spricht nichts gegen gezielten Einsatz, gegen Medikamente etc. Also das muss ich auch hier sagen, sondern es ist wirklich als Ergänzung gedacht und vor allen Dingen kann es auf vielerlei Hinsichten einfach auch eine Wirkung da sein. Also gerade wenn man sich vorstellt, man macht durch eben eine gewisse Morgenroutine oder Abendroutine an Tee, wo man dann verschiedene Aromastoffe mit dabei hat. Also da haben wir wiederum diesen Gesamtblick, was halt mit eben zum Beispiel so verschiedenen Pflanzen auch möglich sind und die kann man einfach auch eben niederschwellig und ganz einfach in den Alltag integrieren. Und das macht es, glaube ich, so spannend und uns setzt es auch einfach wahnsinnig gerne in der Praxis ein.
Mhm. Ja, wenn man jetzt sich das so überlegt, was ist, was bedeutet denn Phytotherapie, Pflanzenheilkunde überhaupt? Also ist das dann, kannst du da vielleicht ein bisschen, ich meine, ich weiß, wir können jetzt natürlich nicht mega in die Tiefe gehen, aber zumindest einmal so einen Überblick geben, was bedeutet das? Kann man da irgendwas nehmen? Ist ein Tee besser wie jetzt ein Gewürz, was ich ins Essen gebe oder Tropfen oder Kapseln oder was auch immer? Kannst du uns da ein bisschen vielleicht, ich weiß, es ist eine große Frage jetzt, aber vielleicht können wir das ein bisschen runterbrechen, sodass man mal ein bisschen ein paar Basics hat, weil nicht jeder ist ja da irgendwie drinnen in dem Thema.
Absolut. Man muss einmal wirklich vorweg einmal sagen, was heißt überhaupt Phytotherapie? Und da habe ich mir eben das auch herausgenommen, nochmal, was das Kuratorium der Gesellschaft Phytotherapie eben überhaupt sagt, was das ist. Eben ist die Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten bis zur Befindensstörung durch Pflanzen, Pflanzenteile und deren Zubereitung. Und die Phytotherapie selbst soll nicht alternativ sein, ja, sondern Teil der heutigen naturwissenschaftlich orientierten Medizin. Und ich glaube, das macht es eben gerade, dass man sagt, nicht nur die Schulmedizin oder nur die Komplementärmedizin, sondern die Integration von beiden Bereichen, das eben spannend macht. Und gerade, wenn man jetzt überlegt, wo unterscheiden wir das noch auch bei der Anwendung? Und du hast das zuerst schon gesagt, so ein bisschen, wenn ich mal einen Tee herrichte. Und ein klassischer Tee, den wir zu Hause herrichten, ja, ist einmal vielleicht ein Standard-Haustee. Ja? Das ist einfach nur, wo man sagt, okay, ich nehme einen Beutel, tue den in mein Wasser, denke nicht drüber nach, wie lange ich den ziehen lasse oder ob ich den zugedeckt oder nicht ziehen lasse, sondern einfach nur, er schmeckt mir, tue dann den Beutel wieder raus und trinke den. Das ist sozusagen ein Haustee und gehört auch eher mehr zur, also wird unter Lebensmittel deklariert. Also das steht alles im Lebensmittelkodex drin, was ein Tee sozusagen sein darf und was da beinhaltet sein darf. Mhm. Und der Unterschied jetzt eben vor allen Dingen auch bei den Gewürzen, die sind genauso auch bei den Lebensmitteln, beim Lebensmittelkodex integriert. Und wo man dann aber den Unterschied machen muss, ist zu den Arzneitees. Und die Arzneitees, die sind wirklich so deklariert, dass sie nur eben von sozusagen auch Ärzten beziehungsweise auch medizinischen Hintergrund haben, weil sie eine Wirkung vorweisen müssen. Ja? Mhm. Und da gibt es eben zum Beispiel die Kommission E, die sozusagen als Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte schon 1978 bis 1994 eben besteht. Und damals hat sie auch zum Beispiel andere Institute auch noch gebildet, zum Beispiel die ESCOP einfach nur oder die Herbal Medicinal Product Committee. Und alle beschäftigen sich mit der positiv Monographie von den Pflanzenteilen. Das heißt, was für eine Wirkung hat eine spezielle Pflanzen, also bei einer Pflanze auf zum Beispiel die Wurzel oder die Blätter oder die Blüte. Also man macht wirklich eine komplette Analyse von einer Pflanze und schaut sich die verschiedenen Wirkungsweisen an und auch jetzt nicht nur Positivwirkungen, sondern auch gibt es eben Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, wann darf ich es einsetzen, wann nicht. Und das ist so entscheidend und da eben macht es den großen Unterschied, dass man sich auch auskennen muss, wann macht eben eine Pflanze Sinn und wann muss ich eher mit Kontraindikationen, also Nebenwirkungen rechnen oder auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Das ist eben das, was man da gut unterscheiden muss und eben gerade im Zuge von der, auch in Form von der Ernährungstherapie zum Beispiel mit berücksichtigt.
Mhm. Okay, das heißt, ich schaue mal, also es geht wirklich darum, was von der Pflanze verwende ich, ja, und dann auch natürlich, wie wirkt es oder wie, also welche positiven, negativen Wirkungen hat es eventuell, und natürlich auch, wie richte ich es her, wie bereite ich es zu, ist es ein Tee oder was anderes wahrscheinlich, oder?
Genau, und da kommen wir jetzt eben schon wieder zum nächsten Punkt und man sieht, das ist gar nicht so einfach, weil das haben wir jetzt gerade die Wirkstoffe. Und wenn man jetzt einmal sagt, wir haben ja unsere Lebensmittel, per se haben wir ja Eiweißbausteine, Fette in Form von Nüssen, dann Kohlenhydratbestandteile, das heißt übers Brot, Nudeln, Getreide etc., Obst. Und dann haben wir ja vor allen Dingen sekundäre Pflanzenstoffe und bioaktive Substanzen. Mhm. Da gehören vor allen Dingen auch die Phytotherapie-Inhaltsstoffe dazu. Da gibt es ein bisschen Unterscheidungen auf der Pharmakologie und auf der einfach von der Generation. Und die bekanntesten oder beziehungsweise die Hauptbestandteile, die man immer wiederum hört, sind eben die Bitterstoffe, die ätherischen Öle, dann die Gerbstoffe und eben die Schleimstoffe. Ja? Mhm. Es ist einmal, da kommen noch mehrere Untergruppen dazu, aber einmal so, glaube ich, die vier Hauptpunkte, mit dem ich mich auch am meisten einfach in der Praxis auch beschäftige, weil man da mit ein paar wenigen Pflanzen wirklich schon sehr, sehr simpel wirken kann. Mhm. Und je nachdem, was für eine Wirkung ich jetzt oder welche Inhaltsstoffe ich habe, muss ich eben auch die Zubereitung berücksichtigen. Mhm. Zum Beispiel Bitterstoffe möchten immer eher, also wirken am besten, wenn ich sie kalt ausziehe. Ausziehe heißt, in dem Fall jetzt nicht irgendwie sich nicht machen, weil wenn ich wirklich diesen Inhaltsstoff hinaus rausziehen möchte, dass ich das einfach wirklich kalt ansetze. Mhm. Den stärksten Wirkungsgrad. Mhm. Oder einfach nur kurz überbrühe, das heißt dann den Boost draus machen. Das ist der klassische Tee, den wir kennen.
Also und das heißt, der wieder kurz dazwischen fragen, also das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tee mache zum Beispiel mit dem, was werden da zum Beispiel für ein Kraut oder für eine Pflanze, wo würde man das machen?
Wo man es kalt und warm machen kann. Genau, also Löwenzahn. Also ich nehme jetzt einen Löwenzahn her, weil den kennt jeder. Ja, ja, also da haben wir auch keine Gefahr von irgendeiner Verwechslung oder sowas, wenn man das irgendwie super sieht. Und den kann ich wirklich eben, wenn ich sage, idealerweise, es kommt halt mehr Bitterstoff heraus, wenn ich den kalt ansetze, aber wenn man so passt, lieber kühl den, dann ist es genauso in Ordnung.
Was also das heißt, kalt wirklich, ich tue den klein schneiden oder sowas und tue kaltes Wasser drauf und dann lasse ich das natürlich, muss ich das länger ziehen lassen, wahrscheinlich stehen lassen, als wie wenn ich jetzt dann mit heißem Wasser drüber gehe, oder?
Genau, also das Stück ist meistens eben 1 bis 3 Stunden, das kann ja teilweise schon gar 5 Stunden sein, je nach Inhaltsstoff. Da muss man halt auch noch dazu sagen, das ist halt auch mit Keimbelastungen, deswegen zum Beispiel in einem Krankenhaus-Setting würde man das nie machen, gell, weil es einfach zu belastend ist. Deswegen auch für zu Hause nicht Empfehlung immer, dass man abgekochtes Wasser einfach verwendet, das kalt werden lässt und dann für ein Kaltwasserzug verwendet.
Okay.
Mhm. Und eben beim Tee, wie gesagt, man macht das im Teekocher, lasst es vielleicht ein bisschen jetzt nicht gleich das komplett heiße Wasser drüber gießen. Ja, das kann einfach auch teilweise zu heiß sein. Lasst es ein bisschen stehen und überbrüht das Ganze dann. Dann haben wir vor allen Dingen eine gute Kombination bei den Bitterstoffen.
Mhm. Okay.
das ist jetzt einmal von dem her. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen drüber reden, was man bei Bitterstoffen noch aufpassen muss, wenn man sozusagen für die Wirkungsweise, dass man dann zum Beispiel jetzt nur, dass man ein bisschen einen Vergleich hat, auch Schleimstoffe sind vor allen Dingen, also Schleimstoffdrogen sind vor allen Dingen in Flohsamen, Leinsamen drinnen, die Malve, besser bekannt auch als Käsepappeltee, ja, ist so ein typisches, ist eine typische Schleimstoffdroge. Und da möchten wir auch vor allen Dingen durch einen Kaltauszug eben diese Schleimstoffe herausziehen. Ja, also wiederum abgekochtes Wasser kalt werden lassen, übergießen und dann wirklich mindestens den Körper die Schleimstoffe eher 3 bis 5 Stunden stehen lassen. Dann, bevor wir es wieder trinken, ein bisschen erwärmen und schluckweise zuführen. Dann haben wir eigentlich so die beste Wirkungsweise.
Okay, wann würde ich denn das haben wollen? Gibt es da irgendeine jetzt eine Bauchbeschwerde, wo ich sage, da möchte ich genau das haben? Kannst du da ein Beispiel nennen?
Genau, also die Schleimstoffe per se, wo will ich den Wirkungsort haben? Gerade wenn ich vielleicht eben bei der Speiseröhre gereizt bin oder im Magen gereizt bin, dann ist es wie so ein innerliches Pflaster, das sich rund um die Schleimhäute legt. Mhm. Und da ist natürlich der Haupteinsatzgebiet. Mhm. Man kann aber auch diese Schleimstoffe super einsetzen zur Stuhlregulierung. Also gerade wenn ich sage, ich habe eher leider unter Verstopfung, aber auch bei Durchfällen, wirkt es wie lösliche Ballaststoffe sogar in beide Richtungen. Und das ist eben wirklich, finde ich, einer der Gamechanger in der Praxis für meine Patienten. Wenn man zum Beispiel einen Teelöffel Flohsamen teilnimmt und da wirklich die ganzen Flohsamen oder Flohsamenschalen, was man gerade zu Hause hat, man muss jetzt nicht nur einkaufen, und dann aber wirklich rasch 1-2 Gläser Wasser nachtrinkt, damit sozusagen die Schleimstoffe so weit wie möglich in unseren ganzen meterlangen Darmschlingen hinunterwandern und sozusagen dann diese Schleimstoffwirkung wirklich im unteren Darmabschnitt wirken kann. Das ist einmal sozusagen bei Verstopfung und Durchfällen ideal. Wenn ich aber jetzt eher Magenschmerzen habe oder ständig immer Sodbrennen habe und ich möchte eher dieses innere Pflaster im Magenbereich haben, dass ich es vorher einweichen lasse, wirklich eben da gut diesen Schleim dann schon im Glas sehe, ja, so richtig klebrig, und dann das wirklich löffelweise runterschlucke, dann habe ich halt wirklich nochmal eine schöne Schicht eben bei die Schleimhäute bei der Speiseröhre im Magen, und dann habe ich einen ganz anderen Wirkungsort. Also eine Pflanze durch verschiedene Anwendungen auch unterschiedlich wirksam machen.
Voll cool.
Das ist eben wirklich extrem spannende daran.
Aber ich würde jetzt den Käsepappeltee zum Beispiel, also wenn ich den für den Magen trinke, ja, dann macht es eigentlich echt Sinn, dass ich einen Kaltauszug mache. Also gar nicht warm, weil das hat man schon oft, dass die Leute, wenn man sie so fragt, also wir fragen in der Erstanamnese immer im Erstgespräch, was sie so trinken, was sie essen und so weiter. Und da kommt es nicht selten vor, dass die Leute sagen, ja, ich habe Magenprobleme, ich trinke einen Käsepappeltee. Aber ich würde sagen, 99,9% trinken den heiß. Also die brühen sie den heiß auf. Was eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber was eigentlich nicht das, man kriegt dann nicht das raus, was man eigentlich möchte, oder?
Genau. Also Die Hauptwirkung von diesen Schleimstoffen haben wir einfach im Kaltauszug viel besser wie jetzt in einem Infus, also in diesem heißen Aufguss.
Aber
wenn wir einen Tee denken wir immer an eine warme Lenk. Und das
absolut.
Ist das eben das, was dann vielleicht auch verwechselt wird, dass es ja noch andere Möglichkeiten gibt.
Ja, ich glaube, das ist wirklich, also das wird sicher wird ein Aha-Moment für viele sein, weil dass man da wirklich überlegt und dass ich jetzt vielleicht schon mal mitnimmt, wenn ich Magenbeschwerden habe, Käsepappeltee oder Malve eben, aber kalt angesetzt, also wie du das vorher beschrieben hast, das ist schon mal, kann man sich schon mal aufschreiben, wenn man da betroffen ist, ja, voll interessant, ja. Und wie ist es dann mit anderen quasi Zubereitungsformen, also quasi sowas wie Cremen oder Tropfen oder ich weiß nicht, was gibt es da noch für Möglichkeiten, oder dass man sich was auflegt? Ist das auch sinnvoll bei Bauchbeschwerden zum Beispiel jetzt?
Genau, also ich verwende selber und habe auch eben auch einen Zuge von der meine Ausbildung zur TH eben ja die Kräuter, was ja gerne auch bei Reizdarmsyndrom angewendet wird, analysiert vom Inhaltsstoff mit dem, was die Phytotherapie sagt. Und da ist zum Beispiel eine markante Pflanze, nämlich der Fenchel. Ja, so spannend gewesen, weil der Fenchel per se als Knolle hat er in einer gewissen Menge sehr wohl FODMAPs, also diese schwerer verdaulichen Kohlenhydratbestandteile, die eben gerade in der ersten Phase bei der Reizdarmtherapie oder auch bei anderen Ernährungstherapieformen einfach zu schwer verträglich ist. Und da macht es eben, warum wird es aber trotzdem der Fencheltee so oft bei Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt? Einfach auch als verdauungsfördernd, als lindernd. Und da muss man sich anschauen, der Fenchel per se hat natürlich auch ätherische Öle. Und genau diese ätherischen Öle wirken sich wiederum positiv und angenehm auf die Verdauung aus. Und da ist so, wie können wir jetzt eben ätherische Öle am besten für uns nutzen? Jetzt Öl löst sich am besten in Öl heraus. Also auch hier kann man eben, weil du die Salben oder Cremen angesprochen hast, das Salbe ist wirklich ein reiner Set-Auszug. Das kann in Öl herauslösen oder eben auch eben in Butterschmalz etc. hat man halt altbewährt, hat man oft halt auch Schmalz verwendet. Und das verwendet man dann zum Beispiel als Salbe. Da muss man unterscheiden, Salben dürfen wirklich nur von Apotheken zubereitet werden. Also ich kann jetzt nicht als Diätologin einfach eine Salbe herstellen und die verkaufen, das darf ich nicht. Ja? Aber man kann sehr wohl natürlich in der Eigenanwendung das verwenden, beziehungsweise sie das einfach wirklich in der Apotheke zubereiten lassen. Mhm. Und oder es gibt auch schon Präparate, wie eben auch Fächelsalben gibt es ja auch zum Kaufen, vor allen Dingen in der Babyabteilung. Das bleibt bei Invest für feine Leute. Und das ist das, man hat sozusagen wirklich den Fenchel, löst man zum Beispiel, mörsert man ein bisschen an, wird dann einfach mit Öl übergossen. Da kann man unterscheiden, wenn man Zeit hat, dass man das am Monat in Kaltauszug macht, also Maserat und immer wiederum jeden Tag umdreht, also wiederum die Mischung einfach ein bisschen durchmischt.
Mhm.
Und dann erst abseiten und weiterverwendet. Oder eben, wenn es schneller gehen muss, wirklich erhitzt und dann sozusagen ein bisschen dieses Verfahren abkürzt und dann weiterverwendet. Und man kann sehr wohl schon dieses Auszugsöl verwenden und auf den Bauch zum Beispiel einreiben. Oder eben dann mit Bienenwachs oder einem veganen Wachs zu einer Salbe zum Beispiel zubereiten. Dann ist es halt nicht so schwierig. Und das kann ich zum Beispiel auch super mitverwenden. Also bei uns zu Hause wird das Pupsalbe genannt. Ja. Mhm. Wird wirklich im Uhrzeigersinn dann im Bauch einfach auch eingerieben, dann auf die Seite gelegt, ein bisschen einfach entspannt und die Winde können losgehen, beziehungsweise diese Bauchspannung nimmt auf alle Fälle ab.
Mhm.
Nachherseits beim Fenchel, aber auch beim Kümmel zum Beispiel. Super. Also gerade auch der Kümmel ist ein mega, also auch gewürzkulinarisch, aber auch eben von den ätherischen Ölen, zum Beispiel das stärkste Terminativum, also das blähungswidrigste Kraut, was wir haben.
Okay, spannend. Auch der Kreuzkümmel oder ist das nur der normale Kümmel, den man in der Asian findet?
Ist vor allen Dingen der herkömmliche Kümmel.
Genau. Mega spannend. Also das mit der Salbe ist wirklich super. Und da kann man auch wieder was kombinieren, nämlich so wie du es gesagt hast, mit dem Einreiben im Uhrzeigersinn, das ist auch so ein bisschen Bauchmassage quasi. Das deckt dann auch wieder das ab, dass dann, man macht es ja im Uhrzeigersinn rund um den Nabel sozusagen da, wo man dann auch wieder den Dickdarm sozusagen, also das letzte Stück vom Darm sozusagen massiert und da auch wieder ein bisschen quasi mechanisch Bewegung reinbringt mit der Salbe in Kombination, voll die gute Sache. Ja. Wow, das ist auch super
Tipp. Ja. Wir haben dann halt wiederum die Auswirkung auf unseren Vagusnerv, also auf die Darmhirnachse, ich tue mir was Gutes. Also man hat eigentlich über diese Anwendung schon so viele Bereiche angesteuert, wo einfach auch das System runterfahren kann und man wirklich einfach eine Wohltat auf vielen Bereichen macht. Ja, also das finde ich einfach wirklich eine super Möglichkeit. Und das ist bei uns in einem kleinen Döschen immer mit dabei. Und für meinen Sohn zum Beispiel habe ich jetzt in dem Fall eine Kümmelseide gemacht, weil die einfach nur hautfreundlicher ist. Der Fenchel, weil wenn jetzt, da macht man wirklich einfach diesen Gesamtauszug. Es gibt aber Präparate, die vielleicht wirklich nur das ätherische Öl konzentriert drinnen haben. Und ätherische Öle bei Kleinkindern, Babys, würde ich jetzt, also gibt es auch eben keine deutlichen Empfehlungen dafür. Das ist eher immer so Kontraindikation, weil es einfach oft einfach zu intensiv ist. Und da muss man es gar, wenn auch niemand als Erwachsener feinkübiger reagiert, wo man merkt, okay, zu intensiv für meine Haut, dann mache ich es lieber wirklich mit dem gesamten, also mit dem Fenchelsamen letztendlich.
Verstehe. Kriegt man eigentlich, weil ich meine, es gibt ja, die meisten werden kennen den Fencheltee oder diesen Fenchel-Anis-Kümmeltee oder was. Da kriegt man da auch die ätherischen Öle raus irgendwie, also durchs Wasser, weil sie ja eher sich lieber ins Fett lösen oder wie ist das?
Genau, wird schon etwas herausgelöst. Da macht es aber Sinn, wenn ich also wirklich eben an den Fuß mache, ganz mal aufgieße und dann zudecken. Also wirklich, also da ist das, wenn ich jetzt einen klassischen Fenchel- oder Kümmeltee mache, dass ich wirklich das zuerst ein bisschen anmäusere und ich bin eher ein Fan von diesen Samen als von diesen Beuteln, weil da waren einfach schon viel, das ist einfach flüchtig. Ja, gerade die ätherischen Öle, einfach vom Geruch her, das merkt man auch, so ein Beutel ist trotzdem nie so intensiv vom Geruch her, als wenn ich wirklich eine frische Kümmel herbrenne, ein bisschen anmörsere und daran rieche. Und das dann eben mit heißem Wasser übergieße und decke und dann 10 Minuten bis 15 Minuten wirklich ziehen lasse. Und wenn ich dann die Decke runtergebe, wirklich gerne die Nase drunter halten, gut einatmen, weil gerade die ätherischen Öle werden natürlich auch über unsere Schleimhäute ja wiederum aufgenommen. Also eben nicht nur, was ich trinke, sondern auch über die Nasenschleimhäute habe ich eben auch diese Inhaltsstoffe eben aufgenommen. Das ist auch wiederum, man sitzt sich hin, man atmet da ein, es ist wiederum, man hat vielleicht eine gute Bauatmung mit dabei, das liegt wiederum auf die Darmhirnachse, also man merkt einfach, wir hatten so eine Tee-Zeremonie fast.
Ja.
Wirklich so entschleunigend und hat wiederum viele Mechanismen, die es jeder angesteuert werden.
Ja, voll spannend, ja. Und das Zudecken quasi, das dient auch dazu, dass eben diese ätherischen Öle nicht weg sind, sondern dass man die mit dem Deckel, oder? Dass man die behaltet und die dann wieder, also man sollte vielleicht auch schauen, dass das Wasser, was sie dann am Deckel bildet, halt in die, also dass man das nicht wegschüttet oder abwascht den Deckel, sondern dass das in den Tee wieder rein, also, oder?
Weil da sind sie da drin. Genau, das macht auf alle Fälle Sinn, genau, weil dann natürlich durch den Dampf habe ich auch gewisse ätherische Öle, die sich da ansammeln. Man sieht dort meistens, wenn man ein bisschen genauer schaut, so wie so ein Ölfilm da drüber halt, ja. Und genau das ist so, gerade wenn ich die Deckel geht, zuerst Nase und eben das. Wer sie gesammelt hat, einfach wieder zurück in die Tasse geben und dann genießen.
Mega spannend, ja. Das sind lauter so kleine Ätzes, kleine Tipps, die man gar nicht so sonst beachtet, aber das macht es dann oft wahrscheinlich aus, weil ob man dann wirklich die volle Wirkung hat oder nur einen Teil, ne? Das, also ob es kalt, aber das nur mal zum Fenchel jetzt da, Fenchelkümmel und so, diese Tees auf jeden Fall schon heiß aufgießen, oder?
Ja.
Genau, weil da will ich jetzt wieder nicht die Schleimstoffe oder die sind eh nicht drinnen, sondern ich will die ätherischen Öle haben, ne?
Genau, also das ist immer, eine Pflanze kann natürlich auch einmal neben ätherischen Öl auch Schleimstoffe haben, etc. Also wir haben oft eben eine Mixtur, aber was ist der Hauptbestandteil und was ist die Hauptwirkung, was ich erreichen möchte? Und das geht macht es da dann einfach.
Und weil du jetzt das, weil du das dir ja in deiner Arbeit auch so genau angeschaut hast, also quasi in deiner Abschlussarbeit, wegen dem Fenchel jetzt, ja, man sieht nämlich auf manchen FODMAP-Listen ist mir schon aufgefallen, dass da steht, auch die Samen sollten nicht konsumiert werden während dieser ersten Phase der Ernährungstherapie, dieser FODMAP-armen Phase. Was sagst du da dazu aus deiner Praxis oder aus dem, was du dir angeschaut hast? Ist das relevant oder, also ich sehe nämlich bei meinen Patienten und Patientinnen grundsätzlich da nicht das Riesenproblem im Gegenteil, ja.
Genau, also es ist eher, also muss ich mal so ehrlich sein, wie viele von unseren Patienten nehmen wirklich eben Fenchelsamen so regelmäßig ein. Also das ist, glaube ich, nochmal eine gute Unterscheidung. Und rein, jetzt wenn man sagt, man würde jetzt einen Teelöffel kulinarisch verwenden, also die Daten, was ich soweit einmal habe, trotzdem nochmal ein niedriger FODMAP-Gehalt, aber es ist trotzdem immer die individuelle Toleranzgrenze natürlich zu berücksichtigen. Und
ja,
ich merke da schon einfach einen Unterschied, weil ich das, weil ich ein Fenchel irgendwo dazugebe, dann tut mir das nicht gut oder ich kriege Bauchwehungen oder sowas danach, dann kann man das natürlich eben ernst nehmen und kann dann eben exakt trotzdem eben diese Wirkungsweise unterscheiden, eben in Form von einem dieser Salbe oder eben diesen Ölauszug zu machen und einreiben, weil eben unsere Haut ja auch ein super Aufnahmeorgan ist. Also wir nicht alle Haut, also Schleimhäute und auch unsere Haut, die super auf. Und deswegen, also dass man da wirklich hier das dann individuell anpassen. Aber ich habe es jetzt in der Praxis noch nicht so oft gehabt, dass das relevant war, aber weil es auch wenig konsumiert wird.
Ja, also, nein, ich habe nur jetzt manchmal dann, wenn ich jetzt jemanden habe, der Reizdarmsyndrom hat und zum Beispiel Blähungen für oder sowas, dass ich dann habe ich bis jetzt halt immer gesagt, eher ein Kümmel-Anis oder so und nicht den Fenchel als Gewürz verwenden, also auch als Tee nicht und so, sondern ja, und aber wie du wahrscheinlich sagst, es kommt dann darauf an, wie man isst ja dann eh nicht mit, sondern man nimmt ja dann den Tee, man seicht es ja ab und hat dann im Siebal hat man dann die Samen, ne? Und das kann man dann auf jeden Fall trinken. Da wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht unbedingt ein Problem sein. Ne?
Genau, also eben deswegen, also in Fencheltee per se empfehle ich auch nicht. Also da muss ich wirklich auf das unterscheiden, weil wir haben ja dann genau eben diese FODMAP-Gehalt, also die Oligosaccharide, die dann wiederum herausgelöst werden durch eben diese Wasserauslösung, was ja da dein Hintergrund ist. Und deswegen empfehle ich eher beim Fenchel wirklich das mehr in einen Ölauszug zu machen, damit ich eben diese ätherischen Öle habe.
Okay.
Beziehungsweise die Oligosaccharide sind dann dementsprechend einfach wirklich in dem Fall nicht mit dabei, weil ja nur das
wird. Genau. Die sind wasserlöslich und die würden sie ins Fett nicht lösen. Okay, das ist quasi dasselbe Prinzip, wie wir es haben beim Knoblauchöl, was wir ja empfehlen. Also man kann ja Knoblauchöl verwenden in dieser ersten, in der FODMAP-armen Phase ohne Probleme, weil sie ja da auch nur die Geschmacksstoffe rauslösen ins Öl und die FODMAPs bleiben drinnen in der Knoblauchzehe und so ist dasselbe Prinzip, oder? Genau.
Das ist exakt das gleiche Prinzip.
Genau. Ja. Okay, alles klar. Ja, super. Das ist wirklich gut, das einmal zu besprechen, weil ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo dann viele denken, das kann ich jetzt doch nicht. Und eben da ist dann dieser Ölauszug oder die Salbe doch eine Möglichkeit. Ja. Genau, super. Genau. Petra, gibt es eigentlich irgendwelche Kräuter, wo du sagst, das sind so deine Favoriten, die setzt du besonders häufig ein? Und falls ja, wo, bei welchen Beschwerden? Mhm. Oder nicht nur Kräuter, sondern Heilpflanzen. Also ich sage jetzt immer Kräuter, aber
Pflanzen im Allgemeinen. Und da muss man immer ein bisschen sagen, weil wenn man jetzt gerade in der Diätologie oder in der Ernährungstherapie drüber spricht, Heidelbeere setzen wir schon immer ein. Ja, getrocknete Heidelbeeren bei Durchfällen, das ist so eben durch die Gerbstoffe, die halt dann einfach wirklich dieses Zusammenziehende haben und wiederum den Stuhl mehr wiederum fester machen lassen. Mhm. Das ist was einfach gängig ist. Und dass man dann nochmal unterscheidet, wo kann ich vielleicht gewisse Pflanzen nochmal spezifisch einsetzen. Und da ist wirklich für mich, und da wiederhole ich mich sicher, die Flohsamen.
Mhm.
Die Flohsamen sind wirklich der Gamechanger, was die Schuldregulierung angeht, als Schleimstoffdroge. Besser sogar die Leinsamen, weil sie einfach eine vielfach höhere Schleimstoffqualität haben. Das kann man einmal als kleines Experiment machen, wenn man ein Glas Leinsamen verwendet, gerne auch aufbricht, Leinsamen-Schrot verwendet, einen Esslöffel und einen Esslöffel Flohsamenschalen, beides mit gelbem Wasser aufgießt, dann sieht man gerne, wie die Flohsamenschalen so alles aufsaugen und die sind kürzester Zeit. Und beim Leinsamen braucht es halt länger. Ja, das heißt nicht nur keine Wirkung, ist genauso auch eine Scheinstoffdroge, aber eben deswegen auch in der Praxis für mich wirklich die Flohsamen eher das Erste. Und da kann man ja auch unterscheiden, den europäischen, den indischen Flohsamen. Der indische hat halt einfach nur mal einen höheren Schleimstoffgehalt, aber es ist beides in Ordnung. Also wir wollen eigentlich diese Wirkung haben. Und da, wie gesagt, diesen Teelöffel mit 2 Gläsern Wasser relativ rasch trinken, wenn ich eher zur Verstopfung neige, dass ich merke, okay, ich trinke dann mit einem gewissen Zeitabstand nur mehr Wasser nach. Oder kommt es halt immer auf die Magenempfindung an, weil sag ich, ist ein Wasser, sind schon einmal für viele viel auf einmal zu trinken. Das passt ja einer individuell dann an. Und da haben wir einerseits eben wirklich diese Wirkung auf die Stuhlkonsistenz, sowohl eben bei Verstopfung wie auch bei Durchfall. Und was ich auch sehr gerne einsetze, ist wirklich eben die, sei es jetzt Fenchelsalbe oder Kümmel, kulinarisch. Da oft, wenn man sagt, man, mit Fenchel, da bin ich mir nicht sicher, dann eben eher auf den Kümmel. Kümmel kulinarisch verwenden, auch als gemahlenen Kümmel dazugeben und vor allen Dingen eben auch aus dieses Auszugsöl, wie beim Knoblauchöl, Auszugsöl das zu machen und das kulinarisch zum Beispiel in Form von einem Kümmel-Topfen-Aufstrich zum Beispiel ergänzen. Oder eben als Eilreibematerial verwenden. Also es spricht nichts dagegen, das sind Udon und zwei, die ich wirklich sehr, sehr gern einsetze und ein bisschen, bei mir so ein bisschen als Standardtherapie oft dabei sind.
Und das eher bei, so wie es gesagt ist, jetzt Verstopfung, Durchfall, aber auch beim Kümmel wahrscheinlich eben Blähungen, Blähbauch, sowas, oder?
Genau, harter, fester Bauch, irgendwie so, wenn man wirklich sagt, Magenwinde, so die Pupse wollen nicht rausgehen, also dort wirklich einfach, wenn diese Spannung da ist, dann ist zum Beispiel das wunderbar einfach auch geeignet. Und da haben wir eben, wie wir schon vorher gesagt haben, eben diese Darmbewegung, was nochmal angeregt wird, über was Gutes. Ich nehme vielleicht einmal trotzdem ein paar Minuten Zeit für mich, diese Self-Care, Bereich, also ja, da verbinden wir wieder ganz, ganz viel Sachen.
Voll. Was ist bei dir, wie siehst du Bitterstoffe? Also ich sehe es jetzt ganz oft in letzter Zeit, dass halt Patienten, Patientinnen schon, also ich frage natürlich eben auch, wir fragen ja beide auch, ob welche Medikamente, welche Supplemente nehmen sie und ganz oft ist dann, dass schon Bitterstoffpräparate eingenommen werden. Und ja, also wie siehst du das? Ist das, braucht es wirklich jeder? Ist es sinnvoll? Mir kommt vor, es ist gerade aktuell ein bisschen sehr im Trend, es ist sehr gehypt. Für wen passt das wirklich? Für wen ist das wirklich wichtig? Muss das sein? Wie würdest du das einordnen?
Also Bitterstoffe kriege ich auch genauso wie du mit, also extremer Hype. Und da ist natürlich oft das Marketing sehr stark dahinter, weil es meistens dann von Produktherstellern kommt, die das an den Markt bringen wollen. Und Bitterstoffe haben wir aber schon seit Jahrhunderten einfach traditionell mit dabei. Und das ist eben auch das, wo man sagt, so Bitterstoffe per se sind eine super Möglichkeit. Aber man muss echt nochmal unterscheiden, wann macht es wirklich Sinn. Und dieser Hype ist, glaube ich, vor allen Dingen so ein bisschen die Wirkungsweise ist natürlich, sie sind stoffwechselanregend, sie sind eben auch noch energiestärkend, können sie wirken. Sie können eben auch das Sättigungsgefühl einmal rascher hervorrufen, wobei auch teilweise eher appetitanregend sind. Also da haben wir auch wiederum beide Mechanismen ein bisschen. Nun, das ist halt sehr diätkulturmäßig. Ja? Wo ich jetzt eher wirklich Abstand nehme, sondern wirklich Gewichtsinklusion und eben keine Diätmentalität irgendwie hervorrufen möchte, sondern eher diesen Wohlfühlcharakter und vor allen Dingen wieder auf die Inhaltsstoffe zurückkomme, um wirklich bei Verdauungsbeschwerden, Magen-Darm-Trakt, Leber, Galle, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse wirklich dort diese Wirkung zu unterstützen. Da haben wir vor allen Dingen die Sekretionsförderung. Das heißt, dass vor allen Dingen diese Verdauungssäfte durch die Bitterstoffe angeregt werden und besser einfach auch wirken können. Und das kann ich natürlich eben super ergänzen, auch in der Ernährungstherapie durch Beispiel Tropfen. Wichtig bei den Bitterstoffen ist aber trotzdem, die müssen wirklich bitter wirken. Also es ist nicht so, dass ich da dann sozusagen einen Honig dazu nehmen soll oder irgendwas anderes Gesüßes, weil ich dann nicht mehr die Wirkung habe. Weil diese Bitterstoffe, wenn ich die auf die Zunge gebe und ein, zwei Minuten im Mund behalte, habe ich das vegetative Nervensystem, das angesteuert wird und dadurch eben Verdauungsgänge in den Gang gebracht werden. Und das brauche, dass der ganze Prozess wirklich funktioniert und abläuft. Man kann nur mit Süßholz, das ist auch wiederum eine eigene Pflanze, süßen, wenn es dann zu bitter ist. Aber ich würde eher die Bitterstoffmenge individuell anpassen, weil hier jeder von uns hat einen unterschiedlichen Schwellgrad. Und das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich dann oft kritisch sehe, wenn man standardmäßig einfach, sage ich jetzt einmal, 30 Tropfen auf einmal nimmt und sie denkt so, um Gottes Willen, ich halte das gar nicht aus. Aber ich habe gelesen, es ist ja so gut und so gesund und pipapo. Und dabei wäre das eigentlich für den eigenen Schwellgrad viel zu viel. Also wirklich hier dafür zu sorgen, dass man es wirklich einmal in der richtigen Dosierung für sich findet und ihr einmal niederschwellig anfängt und dann lieber schrittweise erhöht, weil natürlich unser Bittergeschmack verändert sich. Und deswegen, wenn ich nämlich zu hoch ansetze, kann nämlich genau der gegenteilige Effekt sein, dass ich eher wirklich Übelkeit bekomme, Brechreiz, Kopfschmerzen. Also das sind immer dann wiederum bei jeder Wirkung und gerade bei was Konzentrierten habe ich auch Wechsel- oder Nebenwirkungen. Und gerade zum Beispiel bei Magenbeschwerden oder auch an Ulkus direkt, ja, Gallensteinen würde ich zum Beispiel Bitterstoffe nicht empfehlen. Da muss man wirklich gut unterscheiden, wann macht es Sinn und wann macht es keinen Sinn. Und da kann sogar kontraindiziert sein. Und nur als Ergänzung da noch, Bitterstoffe, wir haben einen gewissen Gewöhnungseffekt. Das heißt, wenn ich jetzt einerseits einmal zum Beispiel zum Enzian greife, ja, dann eben noch 3 bis 5 Wochen, also rund einen Monat, dass ich dann wiederum die Bitterstoffart wechsle. Weil sich einfach dementsprechend unser Körper daran gewöhnt und das ist eben dieser Gewöhnungseffekt, den wollen wir nicht, sondern deswegen immer wiederum abwechseln mit anderen. Zum Beispiel dann sage okay, ich nehme eben einen Wermut oder einen Löwenzahn oder Bitterorange oder sowas, genau. Also das auch kombiniere. Da geht auch wiederum um die Ernährungsvielfalt. Oft auch Arbeit in der Ernährungstherapie sprechen.
Aber das heißt, die Präparate, die es so zu kaufen gibt, die können Sinn machen es halt einfacher, weil da habe ich halt das Flascherl stehen und das kann ich halt nehmen und brauche mich nicht kümmern, dass ich es im Essen habe. Aber wenn ich könnte auch drauf schauen, also quasi, wenn ich jetzt fertiges Präparat nehme, wirklich schauen, dass ich nicht noch Schema F mir das genehmige, sondern wirklich schaue, wie bitter schmeckt es für mich, ne? Oder? Und das Zweite ist dann, ich muss nicht unbedingt ein Präparat nehmen, ich kann es quasi auch kulinarisch machen, dass ich halt schaue, dass ich zum Beispiel einen Löwenzahn in den Salat gebe oder einen Rucola oder Radicchio oder Bitterorange, dass man das wo reingibt, die Schale oder sowas, also dass man es über die Seite macht, oder? Das
genau. Genau, und kulinarisch auf alle Fälle und da geht es wirklich auch kleine Mengen, Kindern auch schon Wirkung unterstützen. Also man muss jetzt nicht immer daran denken, viel hilft viel, weil das ist klar, in der Phytotherapie, glaube ich, einfach mit Vorsicht zu genießen. Weil das ist jetzt nicht einfach so, dann wirkt das gleich viel besser, sondern das kann wirklich einfach einmal in die Hosen gehen. Ja, die machen sich das Wort was.
Ja.
Und dementsprechend bitte da wirklich eher schrittweise und lieber mal niedriger anfangen, als dass man da irgendwie das gleich übertreibt. Und genau. Mir ist gerade noch was eingefallen, das muss ich noch unbedingt ergänzen. Ja. Das waren nämlich so die Schleimstoffdrogen, das habe ich vorab vergessen zu dazu sagen. Was nämlich da auch noch unbedingt zu berücksichtigen ist mit der Einnahme ist, wir haben ja gesagt, diese Schleimstoffe haben ja wie ein inneres Pflaster, ja, was sie um unsere Schleimhäute herum gibt. Und deswegen haben sie natürlich auch einmal, können sie die Wirkungsweise von Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln herabsetzen, wenn man sie gleichzeitig einnimmt. Das bedeutet, die Empfehlung ist immer mindestens 1 Stunde Zeitabstand zwischen eben diesen gezielten Schleimstoffdrogen und der Einnahme von Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln nehmen, damit eben wirklich nicht die Wirkungsweise von den Präparaten aufgesetzt wird.
Verstehe. Toll. Ja, wichtige Ergänzung. Ja. Jetzt würde mich noch interessieren, wenn man jetzt sagt, ja, das finde ich alles interessant, kann ich da jetzt einfach eben reicht jetzt, muss ich, also hat es einen Vorteil, Sachen in der Apotheke sich zu besorgen, an Tees und an eben Fenchel, Kümmel, Anis oder sonstigen Dingen? Oder kann man sagen, naja, ich sammle mir das im Wald oder ich gehe in den Garten oder ich kaufe das im Supermarkt oder so? Gibt es da einen Unterschied?
Auf alle Fälle. Also man muss wirklich sagen, wenn man sicherstellen möchte, dass wirklich die Inhaltsstoffe drinnen sind, dass die Pflanze gut kontrolliert wird, gehe in die Apotheke. Ja? Mhm. Also das ist das Um und Auf, weil die wirklich streng geregelt sind. Und man muss auch sagen, es ist jetzt vom Kosteneffekt, wenn ich mir da jetzt zum Beispiel, Schlüsselblumen, ja, habe ich mir einfach auch zum Beispiel Schleimstoffe enthalten, das mal eben dort besorgt, weil die sind zum Beispiel auch geschützt. In gewissen Regionen in Österreich sind ja auch gewisse Pflanzen geschützt, die dürfen gar nicht pflücken oder auch nicht in einer gewissen Menge. Darum eben hier einmal wirklich der erste Weg in die Apotheke. Mhm. Dann kommt noch dazu, wenn ich so affin bin und mich wirklich gut einlese, beziehungsweise auch vielleicht eine Zusatzausbildung habe bei dem eigenen Pflanzen so sammeln, ist einfach immer, ich habe nie die Garantie, dass da wirklich diese Wirkung drinnen ist. Ja, das kommt aufs Wetter drauf an. Idealerweise schaut man, dass 2-3 Sonnentage davor sind, dass man sogar, wenn der erste Tau weg ist, dass man es dann erst pflückt rund um die um die Mittagssonne. Gut, wer hat um diese Zeit ja, diese ganz optimalen Sachen? Also das ist wirklich so, auch da, nobody's perfect und es geht nicht immer alles. Also das ist einfach wirklich das unterschwellig zu halten. Wenn ich aber im eigenen Garten eine Runde mache und da zum Beispiel jetzt einen Löwenzahn sehe, ja, dann kann ich den sehr wohl einfach pflücken, solange er nicht gedüngt ist. Also wichtig ist einfach nicht gedüngt. Nicht unbedingt, dass ein Hund oder Katze irgendwo dazu gemacht hat, weil ich soll es ja nicht unbedingt waschen, ja, weil dann habe ich einfach viele von diesen Bestandteilen auch schon heruntergewaschen. Dass ich sage, okay, ich nehme das und pflücke das, gibt es vielleicht kurz vorher auf ein weißes Blatt Papier oder auf ein Tuch, dann krabbeln die ganzen Kleinstlebewesen, also die ganzen Käfern ganz schnell weg. Die mähen diese Reflexion nicht. Und dann tue ich mir das zum Beispiel beim Salat oder isst das einfach dann danach. Und das hat vielleicht auch nochmal so die Wirkung, gehe bewusst in den Garten und ein Keimst dazu. Das ist auch wiederum aufs ganze System eigentlich, dass ich das mache. Und das kann man auch voll schön, gerade ich sage jetzt immer einen Löwenzahn, weil das ist wirklich die ganze, kennt sicher jeder, einfach gut auch mit Kindern zum Beispiel einfach so eine erste Einführung zu haben. Mhm. Und dann kann man das probieren. Ja, also das finde ich einfach recht einen netten Ansatz. Cool.
Ja.
Ansonsten wirklich lieber zu Produkten einfach aus der Apotheke greifen.
Ja, das ist
da ist sich dort in der Apotheke.
Voll. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon einen breiten Bogen gespannt, ganz viele Infos weitergegeben. Ich habe auch einige Aha-Momente jetzt schon gehabt in unserem Gespräch. Gibt es vielleicht zum Abschluss, gibt es ein paar Tipps, vielleicht 3 Tipps, die du jemandem geben möchtest, der da in die Richtung anfangen möchte, sich da mehr, also vielleicht zum Einkauf oder was man besonders beachten sollte? Hast du da irgendwas parat, wo du sagst, also das ist wirklich, wenn wer die Phytotherapie einsetzen will bei sich oder in der Familie, das sind die 3 Sachen, da muss man drauf schauen oder ja.
Vielleicht irgendwie 3 Sachen, das ist immer so schwierig dann zu sagen, aber was einfach wirklich wichtig ist, eben, weil ich das einsetzen möchte und mich gut informiere, sei es jetzt eben über die Phytotherapie, kann man direkt, also über die Seite, oder eben auch, ich habe jetzt auch ein E-Book zu rauchfreundlichen Kräutern herausgebracht, wo man auch nochmal das ganze Wissen einfach nachliest. Man kann aber auch immer wiederum zum Beispiel so Kräuterwanderungen einfach in Anspruch nehmen und da sich einfach ein bisschen mehr mit diesen Pflanzen auseinanderzusetzen. Das finde ich einfach recht schön, weil es in der Natur auch da wiederum die gesamte Wirkung gibt auch eben teilweise Angebote mit Kindern gemeinsam und dass man sie Schritt für Schritt einbaut und da vielleicht 1 oder 2 Pflanzen sich heraussucht. Also es gibt eine schier unmögliche Zahl an Pflanzen, was wir wirken können. Und im Endeffekt reicht es, wenn ich 3, 4 habe, die wirklich konstant dann einnehme oder halt dann, wenn ich sie brauche, passt herausnehme und dann verwende, als dass ich da 20 verschiedene Kräuter oder sowas dann zu Hause habe und nicht mehr weiß, okay, was verwende ich das. Und genau, also da wirklich eher dieser gezielte Einsatz und das eben und eher wirklich dann professionelle Hilfe einfach sonst nur in Anspruch nehmen, weil auch da, wir haben eine Wirkung und das ist nicht einfach nur, ist ja nur eine Pflanze.
Ja, also weder quasi dieses viel hilft viel, aber genauso wenig wie manche Sachen muss ich halt auch konsequent dann einnehmen und das kann ich nicht nur einmal trinken, den Tee oder was, sondern das muss ich halt dann echt, das ist halt nicht, es ist halt dann doch kein Medikament, das ganz starke Wirkungen oft, ich meine, eben, du hast gesagt, es gibt das und das, ja, aber eben, man muss sich echt schon ein bisschen auskennen und drum, also dein E-Book, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, das finde ich total super. Weil das ist halt was sehr, also du bringst das halt die Sachen wirklich sehr praxisnah und da sind wirklich Tipps und Sachen auch, ich glaube, bezüglich Beschwerden eben auch, dass man sagt, okay, wenn das ist, dann sind die Sachen gut und dann kann man es so machen und halt auch eben so aus der Diätologie natürlich diese Praxis, also quasi, wie kann man es auch kulinarisch einbauen, weil eben, man muss ja nicht immer nur so als, unter Anführungszeichen, eben Arzneimittel, sondern man kann es auch im Essen einbauen und hat trotzdem einen guten Effekt, ja. Voll gut, ja.
Genau, das war mir wichtig, dass man sagt, man hat dann wirklich ein kompaktes E-Book da zur Hand, ja, wo ich immer dann bei Bedarf man das aussuchen kann und auch zum Beispiel einfach nur durch einfach die Suche nutzen kann, weil ich kaufe da jetzt was zum Beispiel bei Magenbeschwerden oder sowas, dann springe ich gleich dorthin und ich sehe, okay, welche Inhaltsstoffe ist dann nochmal wichtig, sinnvoll, welche Pflanzen sind zum Beispiel jetzt bei Magenbeschwerden sinnvoll, welche Nebenwirkungen muss ich aufpassen, also das ist wirklich eben so aufgebaut, dass alle Bereiche gut bedacht werden, aber auch so niederschwellig, dass ich sage, so, okay, das kann ja auch wirklich zu Hause auch in eine gewisse Umsetzung kommen. Ja?
Genau. Und ich weiß dann halt auch eben, wie wir es schon vorher gesagt haben, das bereite ich jetzt als Kaltauszug vor, das mache ich mir jetzt als Salbe oder tue das ins Essen oder. Also das ist halt dann auch gleich mit integriert. Ne?
Genau, also dass man wirklich dann den Inhaltsstoff, den man haben möchte, auch wirklich auch richtig auszieht und wirklich die Wirkung, die man haben möchte, auch.
Genau, voll. Großartig, Petra. Wenn jetzt meine Hörer und Hörerinnen sagen, boah, das die Petra finde ich total sympathisch, die taugt mir, würde gerne mit ihr arbeiten, würde mehr gerne über sie erfahren. Wo kommt man denn am besten mit dir in Kontakt? Also alles, was du sagst, verlinke ich selbstverständlich in den Shownotes, ja, aber wie ist denn das bei dir?
Grundsätzlich findet man mich über meine Webseite, diätologie-eberharter.at, wo auch über am Blog eben zum Beispiel auch schon ganz, ganz viel über die Pflanzenheilkunde berichte oder einfach auch immer wiederum integriere. Zum Beispiel ein Menü gegen die Sommerhitze ist zum Beispiel oder verschiedene Pflanzenporträts sind auch schon drinnen. Und das wächst natürlich. Also das ist ja immer was parallel einfach immer wiederum neue Inhalte kommen. Dann eben über Social Media, sei es jetzt über Instagram auch wiederum, wo ich tätig bin, wo ich einfach versuche, bestmöglich wirklich so eine Kombination aus Ernährungsfachwissen, Pflanzenheilkunde, ganzheitlich Ansätzen wie eben den Vagusnervtraining, also dann Hirnachse zu unterstützen, dass ich da wirklich einfach gut schaue. Und genau diese Kombination habe ich auch noch in meinem ganzheitlichen Kurs Damen Balance auch schon zusammengefasst, weil mir da auch wichtig war, dass mir neben der Ernährungstherapie, weil Essen und Trinken ist nicht alles, eben den Einsatz zum Beispiel jetzt von der Phytotherapie auch mit in Betracht bringt, wo ich genauso auch wirklich ganz konkrete Pflanzen für die Wirkung herausgepickt habe, aber auch mit einem multiprofessionellen Team zusammenarbeite, eben von einem Arzt wie Dr. Wolf-Dieter Nagen zum Beispiel, der vor allen Dingen auch wiederum zum Thema Darm-Hirn-Achse eben Inputs in Form von Meditationen gibt, dann eben Physiotherapeutin und Osteopathin, die Eva Maria Frey, die eben auch hier Bewegungseinheiten macht, wo man auch Eigenmobilisation zum Beispiel schafft für den Darm und eben noch zusätzlich komplementärmedizinisch Yoga. Ist Gott sei Dank zum Beispiel der Reizdarm medizinischen Leitlinie auch ja schon empfohlen worden, also ist nicht integriert worden vor Jahren. Und da hat die Steffi Yoga eben Yoga-Routinen mir erstellt, wo man wirklich gute Morgen- und Abendroutinen in einem geringen Zeitausmaß einfach gut in den Alltag integrieren kann. Und das ist für mich so ein Potpourri an Informationen bei deinem Balancekurs, wo ich mir das herauspicke, was ich jetzt in dem Moment am meisten brauche. Ja, und das ist so einfach diese Möglichkeit zu haben. Ja, das ist sozusagen einfach einmal so ein bisschen diese Bereiche, die ich vor allen Dingen sehr gerne auch mit meinen Patienten zum Beispiel einsetze.
Mhm, super. Ja, also wie gesagt, verlinke alles sehr gerne in den Shownotes und ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Danke dir für deine Zeit, für das, dass du dein großes Wissen um die Phytotherapie da mit uns geteilt hast. Ich glaube, da hat sich jeder sehr viel mitnehmen können. Ja, und ich denke, wir werden uns bestimmt wieder, also wir sehen uns sowieso immer wieder und tauschen uns aus und ja, wahrscheinlich auch wieder mal in den Bauchdetektivgeschichten. Alles Liebe.
Danke dir dann. Tschüss.
Ich hoffe, du konntest dir aus meinem Gespräch mit Petra ganz viel wertvolle Tipps und Infos für dich mitnehmen. Falls ja, dann freue ich mich riesig, wenn du diese Bauchdetektivgeschichte im Freundesbekannten- und Verwandtenkreis weiterleitest. Und vor allem, wenn du und alle, die da dann das anhören, mir eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform hinterlässt. Außerdem schau sehr gerne in die Shownotes. Dort habe ich dir alle Infos zu Petra verlinkt, unter anderem auch das brandneue E-Book Kräuter für einen ruhigen Bauch und auch Infos zu ihrem Darm im Balance-Kurs. Und natürlich ihre Webseite, wo du auch den Blog findest, über den sie gesprochen hat. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte bei der Nummer 84 wieder. Da gibt es den zweiten Teil meines Specials zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und da zeige ich dir, worauf du bei der Ernährung in der Remissionsphase einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung achten sollst. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.